Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir wollen jetzt dein Wort hören. Du weißt, wie leicht unsere Gedanken abschweifen, wie leicht wir um diese Zeit müde werden. Bleib du bei uns mit deinem Geist und hilf uns, dass wir dein Wort hören, nicht nur mit den Ohren, sondern dass es uns auch durchs Herz geht. Amen. Der Text für unsere Predigt steht geschrieben im Römerbrief im 8. Kapitel, vom Vers 12 an. Da schreibt Paulus: So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr abermals euch fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. In unserem Text aus dem Römerbrief spricht der Apostel Paulus über die Früchte, die der christliche Glauben bringen kann und soll. Und deshalb ist dieser Text für die Jahreszeit ein sehr gut passender Text. Wir sehen das draußen in der Natur. Alles grünt und blüht. Es fängt überall an zu wachsen und zu sprießen. Auf den Feldern fängt langsam das Getreide an zu wachsen. Die Obstbäume standen oder stehen noch in voller Blüte und werden demnächst ihre Früchte bringen, sodass man sie ernten kann. Darauf freuen wir uns. Aber es gibt Unterschiede bei den Früchten. Hinter meinem Wohnhaus stand jahrelang ein großer Baum, ein Kirschbaum, der jedes Jahr mit weißen Blüten übersät war in dieser Frühlingszeit. Und dann wuchsen die Kirschen. Aber leider waren das wilde Kirschen, an denen höchstens die Vögel ihre Freude hatten. Diese Kirschen sahen zwar sehr gut aus und sehr lecker, aber wir Menschen konnten sie nicht essen. Sie waren sehr bitter und sauer. Das war schade. Auch bei den Früchten, die wir Christen in unserem Leben bringen, gibt es diesen Unterschied. Es gibt genießbare Früchte und es gibt auch ungenießbare Früchte. Den Unterschied macht uns Paulus in unserem Predigttext deutlich. Er zeigt uns, wie wir zu guten Obstbäumen werden und welche Rolle dabei der Heilige Geist spielt. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, betont Paulus. Und der Herr Christus selbst hat einmal gesagt: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Kurz gesagt geht es in unserem Text darum, was Gottes Geist in uns Christen wirkt. Und das sind zwei Dinge, die man da bemerken kann. Erstens, er treibt uns an, dass wir nicht träge werden. Und zweitens, er ermuntert uns, damit wir froh werden. Fangen wir mit dem ersten an. Er treibt uns an, damit wir nicht träge werden. Das bewirkt der Heilige Geist. Wenn wir etwas beurteilen, wenn wir etwas einschätzen sollen, dann tun wir das gewöhnlich, indem wir den ersten Eindruck auf uns wirken lassen. Geht es um Menschen, dann ist oft der erste äußere Eindruck für uns wichtig und vielleicht auch entscheidend, wie wir mit diesen Menschen umgehen. Wie würden wir etwa den Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen beschreiben? Man könnte sagen, christlich lebt, wer eine oberflächliche Lebensauffassung durch eine gewissenhaftere, ernstere ersetzt. Oder ein Christ ist, wer schlechte Lebensgrundsätze austauscht gegen bessere. Ein Christ versucht sich zu bessern. Er bemüht sich um mehr Liebe, um mehr Geduld, um mehr Wahrhaftigkeit, mehr Selbstlosigkeit im Umgang mit anderen Menschen. So registrieren wir von außen, was wir sehen. Und in mancher Hinsicht geht es ja auch nicht anders. Wir können schließlich nicht ins Herz eines Menschen sehen. Da sind wir auf die Taten und Worte unserer Mitchristen angewiesen, auch wenn wir sie zum Beispiel ermahnen sollen, wie uns Jesus in Matthäus 18 sagt, und ihnen vorhalten sollen, wenn sie auf Abwegen sind oder auf Irrwegen sind. Da müssen wir uns an das Äußere halten, was wir sehen. Wir können nicht ins Herz schauen. Dass ein Ungläubiger einen Christen nur von außen beurteilt, ist normal und klar. Er kann geistliche Dinge, die der Heilige Geist bewirkt, ja nicht wahrnehmen. Paulus sagt deshalb mal im 1. Korintherbrief, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht erkennen. Aber wir als Christen sollten tiefer blicken. Wir sollten merken, dass hinter der äußeren Fassade mehr ist. Von außen gesehen kann das Leben auch bei Nichtchristen recht vorbildlich aussehen. Übertreffen uns nicht manchmal Nichtchristen oder Angehörige einer anderen Religion mit ihrer Freundlichkeit, mit ihrer Hilfsbereitschaft, mit ihrer Großzügigkeit? Aber das ist eben nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist nicht das Äußere, sondern das Innere. Der entscheidende Unterschied zwischen Nichtchristen und Christen besteht in dem inneren Antrieb, der ihr Leben bestimmt. Dem inneren Antrieb, man nennt das heute die Motivation, das Motiv, der Grund, aus dem wir handeln. Welche der Geist Gottes treibt, sagt Paulus, die sind Gottes Kinder. Das heißt als erstes, ein Christ setzt sich nicht selbst in Bewegung. Er fasst nicht eines Tages den Entschluss, dass er jetzt sein Leben Jesus übergibt und künftig ein besseres Leben führt. Das macht ihn nicht zum Christen. Da ist er schon Christ, wenn er das sagt. Nein, ein Christ wird in Bewegung gesetzt. Eine fremde Kraftquelle treibt ihn an, so wie der Wind ein Segelboot vorwärts treibt und vorwärts bewegt. Der Wind, der uns antreibt, das ist der Geist Gottes, sagt Paulus. Der Geist Gottes wirkt im Verborgenen. Man kann ihn nicht von außen sehen. Viele, selbst Christen, halten ihn deshalb heute nur noch für eine geheimnisvolle Kraft. Die Bibel schildert ihn uns anders. Sie nennt ihn die dritte Person der Dreieinigkeit, neben dem Vater und dem Sohn. Der Herr Christus gebraucht selbst aber das Bild vom Wind, wenn er vom Heiligen Geist redet. Etwa in dem Gespräch mit Nikodemus sagt er zu ihm, als Beispiel, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Und dann sagt Jesus, so ist das auch bei jedem, der aus dem Geist Gottes geboren ist, der vom Geist Gottes angetrieben wird. Der Herr will damit sagen, wir spüren wohl die Wirkungen des Heiligen Geistes bei Menschen, aber wir sehen ihn selbst nicht. Und das macht uns den Umgang mit dem Heiligen Geist manchmal schwer. Dem Menschen, dem Leben aus der Antriebsquelle des Heiligen Geistes stellt Paulus in unserem Text das Leben aus dem Fleisch gegenüber. Bei Fleisch denkt er weniger an den Metzgerladen um die Ecke oder an Gründe für vegetarische Ernährung und Verzicht auf Fleisch. Im Neuen Testament steht der Ausdruck Fleisch für die von der Sünde verdorbene Natur des Menschen. Diese sündige Natur werden wir als Christen zeitlebens auf dieser Erde zumindest nicht los. Sie steckt in uns wie eine chronische Krankheit. Wir leben auch als Christen hier auf dieser Erde noch im Fleisch. Wir sind im Fleisch, das heißt, wir sind nicht ohne Sünde. Aber wir sollen nicht nach dem Fleisch leben, sagt Paulus. Das heißt, wir sollen der Sünde nicht freien Lauf lassen. Und so im Gegensatz zu Gott und seinem Geist leben. Denn aus dem Leben ohne Gott entspringen Taten des Fleisches. Paulus redet da ziemlich drastisch. Er spricht von Praktiken des Fleisches. Im Galaterbrief hat er einmal im 5. Kapitel in drastischen Farben zusammengefasst und beschrieben, was denn diese Früchte des Fleisches sind. Da sagt er, Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als da sind sittenloses Leben, sexuelle Unzucht, hemmungslose Zügellosigkeit, Anbetung selbstgewählter Idole oder abergläubisches Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, unberechenbare Eifersucht, Intrigen, Uneinigkeit, Spaltungen, Neid, Trunksucht, üppige Gelage und ähnliche Dinge. Galater 5. Das ist eine lange Liste, was er da anführt. Da findet man vieles, was uns auch immer wieder begegnet. Wir beruhigen uns dann gern damit, dass wir sagen, solche groben Laster kommen ja Gott sei Dank bei Christen nicht so oft vor oder kaum vor. Aber wir sollten bedenken, dass es der Teufel versteht, gerade auch die an Jesus Glaubenden immer wieder zu verführen, zu Werken und Früchten des Fleisches. Wie schnell hängt er der Sünde auch mal ein frommes Mäntelchen um? Dann halten wir unser Misstrauen, unsere Rechthaberei, unsere Unverträglichkeit oder auch unseren Sorgengeist womöglich noch für Begleiterscheinungen eines guten Glaubenslebens. Vielleicht meinen wir sogar, unsere Griesgrämigkeit sei ein Leiden um des Herrn willen, obwohl wir so manchen Ärger uns selbst zuzuschreiben haben. Wie oft ist fleischliches, das heißt also von der Sünde bestimmtes Denken und Tun auch unter uns Christen noch verbreitet? Wie leicht werden wir müde und träge gegenüber den immer neuen Tricks des Teufels? Wie schnell lassen wir uns dazu verleiten, Gottes Wort beiseite zu schieben und nicht mehr nach Gottes Geboten zu fragen? Im vorhergehenden Kapitel des Römerbriefes, unser Text ist aus dem 8., in diesem 7. Kapitel, hat Paulus den steten Kampf des Christen beschrieben, den er in seinem Leben zu führen hat, das stete Auf und Ab zwischen Geist und Fleisch. In diesem 7. Kapitel ist nicht vom ungläubigen Menschen die Rede, der allein mit seiner Sünde fertig werden will, nein, da spricht Paulus vom Christen, der in einem täglichen Kampf, einem quasi Ringkampf mit der Sünde steht. Paulus weiß, wovon er spricht. Immer wieder beschreibt er in seinen Briefen das Leben des Christen eben auch als einen Kampf, einen Wettstreit, in dem es gilt, nicht nachzulassen. Den Verlockungen unseres Fleisches stellt Paulus in unserem Text das Wirken des Heiligen Geistes gegenüber. Wo Gottes Geist arbeitet, werden die Werke des Fleisches zurückgedrängt. Und nicht nur das, sie werden, wie Paulus sagt, getötet. Sie werden ausgemerzt. Das geschieht zwar nicht auf einen Schlag, aber es geschieht doch nach und nach. Gott setzt das Segelboot unseres Lebens, wenn wir zum Glauben kommen, in den Windkanal seines Geistes. Den meisten von uns ist das bei der Taufe geschehen. Wir brauchen uns nur von ihm treiben zu lassen. Dann gehen auch die Versuchungen zurück. Dann lassen wir nicht träge unsere geistlichen Waffen sinken im Kampf gegen den Teufel und die Sünde, sondern erhalten durch Gottes Geist immer neue Ausdauer und Antriebskraft. Wir sind ja schon im Windkanal Gottes. Es wäre töricht, wenn wir jetzt die Segel einrollen würden und uns dem Antrieb des Heiligen Geistes wieder entziehen. Das geschieht auch, wenn wir wieder anfangen, uns auf unsere eigenen Leistungen zu verlassen, und wenn wir meinen, dass wir mit ihnen vor Gott irgendetwas gelten könnten. Der Heilige Geist treibt uns an und er ermuntert uns als Zweites, damit wir froh werden. So sind wir nun, sagt Paulus, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Das heißt doch, wir müssen nicht nach dem Fleisch leben. Wir müssen nicht mehr sterben und den ewigen Tod verfallen. Gott selbst hat uns von der Zwangsherrschaft des Teufels befreit. Er hat uns aus dem Wirbelsturm der Sünde herausgeholt und in das ruhige Gewässer seiner Rettung durch Jesus Christus gesetzt. Nun will er uns durch seinen Geist vorwärts treiben, damit wir unser Ziel erreichen, die ewige Seligkeit bei ihm. Das alles hat uns Gott durch seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Durch ihn sind wir sozusagen ein Schiff in seinem Flottenverband geworden. Das ist das Wunder, das uns unverdient in den Schoß gefallen ist. Im Blick auf dieses Wunder kann der Apostel wenige Verse nach unserem Text ausrufen, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, nämlich in den Tod gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Der Einzige, der sich mit Recht Gottes Sohn nennen kann, ist unser Bruder geworden, Jesus Christus. Deshalb dürfen wir uns jetzt auch Söhne, Töchter Gottes nennen. Denn Gott hat uns im Glauben an Jesus Christus an Kindesstatt angenommen. Wir sind von ihm adoptiert worden. Wir waren vorher Sklaven oder Knechte der Sünde und unseres Fleisches, unserer sündigen Natur. Nun konnten wir Gottes Gesetz nicht erfüllen und wir wussten auch, was uns deshalb droht, nämlich Gottes Zorn und die ewige Verdammnis. Aber nun ist das alles anders geworden. Durch Christus sind wir Gottes Adoptivkinder. Und als solche dürfen wir für immer bei ihm bleiben. Weil Christus unser Bruder geworden ist, dürfen wir Gott auch als unseren Vater anreden. Paulus führt das uns in unserem Predigttext aus Römer 8 vor Augen, indem er uns in die Kinderstube führt. Und er stellt uns in lautmahnender Sprache des Kleinkindes das Beispiel hin und sagt, ihr könnt jetzt zu Gott Abba sagen. Das ist der hebräische oder aramäische Ausdruck für Papa. So familiär, so vertrauensvoll dürfen wir mit dem heiligen Gott umgehen. Ist das nicht großartig? Der Allmächtige neigt sich zu uns Menschen herab und spricht wie ein Vater mit seinem Kind, mit uns. Und wir dürfen ihm antworten mit unseren Gebeten. Hier schlägt der Puls unseres Christenlebens im Gebet. Im täglichen Gespräch mit unserem himmlischen Vater sollen wir zuerst immer auf ihn hören, was er uns zu sagen hat, ihm dann aber auch antworten. Gebet ist Gespräch, Austausch. Und dann dürfen wir vor ihm wirklich unser Herz ausschütten. Nichts ist für ihn zu klein oder zu groß, was wir ihm nicht sagen könnten und sollen. Sollte uns das nicht das Beten besonders lieb machen? Das alles bringt der Geist Gottes bei uns zu Wege. Bei der heiligen Taufe hat er das glaubende Vertrauen in uns geweckt. Durch Gottes Wort bezeugt er uns immer wieder unsere Gotteskindschaft, unsere Adoption. Allen aufkommenden Zweifeln hält er dort die Zusagen Gottes entgegen, die er uns in seinem Wort in der Bibel gibt. Worte wie etwa, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Psalm 103. Oder im Zusammenhang unseres Predigttextes heißt es im gleichen Kapitel, ihr seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn der Geist Gottes in euch wohnt. Schließlich stärkt Gott unseren Glauben aber auch durch das heilige Abendmahl. Da schenkt er uns Christi Leib und Blut, die zu unserer Vergebung, zur Vergebung unserer Sünde geopfert worden sind. Durch Christi Opfer am Kreuz hat er uns den Himmel wieder aufgeschlossen. Durch ihn ist er unser Bruder geworden. Deshalb sind wir Miterben der ewigen Seligkeit. Wir leben noch in dieser Welt. Das heißt, wir haben die Erbschaft noch nicht angetreten. Aber wir wissen, dass sie uns zusteht, dass sie uns zugesagt ist. Die Anwartschaft darauf ist uns als Adoptivkindern schon zugesichert. Daran besteht kein Zweifel. Wir leben noch im Glauben und noch nicht im Schauen. Hier ist die kommende Herrlichkeit noch verborgen unter dem Kreuz und unter dem Leiden, was uns betrifft. Das verschweigt unser Predigttext nicht. Als Miterben Christi haben wir auch mit zu leiden, sagt Paulus. Aber wir leben schon an der Grenze zum ewigen Leben. Gott hat mit seinem Geist die Grenze zur Ewigkeit schon überschritten. Zu Pfingsten, was wir jetzt am Ende der kommenden Woche feiern, ist mit dem Geist Gottes die Ewigkeit in diese Welt hinein ausgegossen worden. In jedem Christen lebt durch den Glauben ein Stück von ihr. Vor 70 Jahren hat der Philosoph Robert Jung ein interessantes Buch geschrieben mit dem Titel »Die Zukunft hat schon begonnen«. Auch im Blick auf Pfingsten Und die Ausgießung des Heiligen Geistes, kann man dies sagen. Die Zukunft hat schon begonnen. Nämlich Gottes Zukunft mit dieser Welt und Gottes Zukunft mit uns. Sein Geist ist uns gegeben. Er wirkt in uns als Antrieb zu einem gottgefälligen Leben. Und er ist der Zeuge für unsere Gotteskindschaft, für unsere Adoption durch Gott. Das kann uns froh machen. Durch den Glauben an Christus gehören wir jetzt zu Gottes Familie und zu seiner neuen Welt. Herrlich. Der Herr schenke uns die Hilfe und Kraft seines Geistes, damit wir dieses Leben führen zu seiner Ehre, zur Ehre unseres himmlischen Vaters und dass wir gemeinsam das ewige Ziel fröhlich erreichen. Darum wollen wir am Schluss beten. O du Geist der Kraft und Stärke, du gewisser neuer Geist, fördere in uns deine Werke, wenn des Satans Macht sich weist. Schenk uns Waffen in dem Krieg und erhalt in uns den Sieg. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.